Hallo, ich bin Marike.
Und ich bin Jakob. Wir sind Studenten der Freien Universität. Im Fachbereich Publizistik und Kommunikationswissenschaft haben wir mit Kommilitonen in den letzten 2 Monaten Radioprojekte erarbeitet. Das Oberthema ist Wahrheit. Zusammen mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg wurden 4 Rundfunkbeiträge produziert.
Der erste Beitrag von Jakob, Erkin, Viloen und Lea trägt den Titel Flüchtlingsschicksale zwischen Erwartung und Realität. Der Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation eines Fluchtweges von Syrien bis nach Berlin.
Was heißt es, ein Flüchtling zu sein? Welche Vorstellungen und Erwartungen begleiten Menschen auf ihrer Flucht? Welche Eindrücke und Wahrnehmungen erhalten sie bei ihrer Ankunft? Und mit welchen Problemen werden sie konfrontiert?
Dieser Beitrag soll einen Einblick in ihre Erfahrung geben. Im Jahr 2015 sind laut RBB-Informationen rund 85.000 Flüchtlinge in Berlin-Brandenburg angekommen. Asylsuchende Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak und aus verschiedenen Balkanstaaten erreichen täglich mit Zügen den Bahnhof Schönefeld. Dort werden sie von freiwilligen Helfern und Sicherheitskräften empfangen. Einer der Helfer erzählt über seine Erfahrung bei der Initiative Trains of Hope, die seit September 2015 existiert. Jeden Tag kommen über 400 Flüchtlinge am Bahnhof Schönefeld an.
Wir haben uns, am 2. September zusammengesetzt und haben dort versucht, Strukturen für den Empfang der Flüchtlinge zu schaffen und haben dann mit ziemlich offenen Strukturen versucht, ein Willkommen vor Ort zu gestalten, einschließlich dann einer Erstversorgung, eben halt dann auch, genießen ist ja auch das falsche Wort, also dass sie zumindest das Lebensnotwendigste eben halt zumindest erstmal zur Verfügung gestellt werden kann.
Vor Ort stellt die Bundeswehr, Feuerwehr und die Polizei erste Hilfe bereit und versorgt die Flüchtlinge mit dem Notwendigsten, unter anderem Wasser, Heißgetränke und Müsliriegel. Die freiwilligen Helfer von Trains of Hope versuchen dieses Angebot zu ergänzen.
Kommen Menschen an ohne Schuhe, ohne Socken. Babys werden gewickelt. Wir haben ein bisschen Spielzeug für Babys und Kinder aufgebaut. Wir nehmen ein bisschen etwas von dem Druck, der auf diesen Menschen lastet, raus, ihm zu geben, dass sie ja irgendwann mal an irgendeinem Punkt auch mal ankommen können und ihnen eine gewisse Sicherheit vermittelt wird.
Neben dieser Erstversorgung vermitteln Volunteers auch nützliche Informationen an die Flüchtlinge.
Also weder wo sie sind und sie wissen auch teilweise nicht, wohin sie kommen. Sei es in Deutschland oder sei es auch in Europa, so gut wie nichts, also es wird ihnen nichts vermittelt unterwegs. Und das ist natürlich auch ein gewisses Gefühl von Unsicherheit, das die Menschen mit sich bringen.
Flüchtlinge und Helfer werden bei der Ankunft mit vielen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert. Mangelhafte Informationsweitergabe und Transparenz erschweren die Situation.
Wir werden so lange da sein wie nötig.
Eine große Problematik ist die Einstufung von Flüchtlingen nach Status ihrer Herkunftsländer. Diese Form der Abgrenzung fördert eine Spaltung der Flüchtlinge untereinander. Nach 4 Jahren Bürgerkrieg in Syrien entschloss sich der 25-jährige Syrer Ali, nach Deutschland zu fliehen. Ali ist ausgebildeter Physiotherapeut und lebte im Westen von Syrien, nahe dem Kriegsgebiet. Er floh, um nicht als Wehrpflichtsoldat kämpfen zu müssen. Seine Geschichte ist ein Beispiel von sehr vielen unterschiedlichen Flüchtlingsschicksalen.
In Syria, when anybody became 18 years, so he has to go to join the army, the government army. And after 18, I started to study, so I was pushing all that, doing everything to push it away, actually, to make it further, until I reached a point that I have to go to the army. I have to join. In the last 3 months, I have 3 months to choose. Or I will stay in the country and I will be like, it's not allowed to move because the borders of the army is all over the Syria, you know, now it's war. So it would be a risk for my life, actually. They will join me to the army. And that's the thing I didn't want. I didn't want to involve inside any guns or killing or be killed, you know, the situation. So I decided to leave. After I was actually doing so many things for my future in Syria, but it's just all broken.
Von Damaskus flog er in die Türkei. In Bodrum stieg er mit weiteren 40 Flüchtlingen in ein Schlauchboot, das sie nach Griechenland bringen sollte.
And Greece, then we took the small boat. And we was 40 people in a small boat, which is 6 meters long and 2 meters wide. and we go by the sea at night, and then after maybe three hours, the Greece police boat stopped us, and we stayed at the sea for 1 hour more because they want to check something. And when they found that we have children and women with us on the boat, so they helped us, and I went to the first island, the Greece island.
Für 52 Euro nahm er einen Bus nach Athen und schlug sich in kleineren Etappen bis Polykastro durch. Dort begann er zu Fuß bis zur ersten mazedonischen Stadt Gevlice zu laufen. Nach 15 Stunden erreichte er sie. Dort angekommen, wurde ihm der Weg vom mazedonischen Polizisten verstellt.
We ran away. We was hiding on the way and we was using the forests and like rivers and you know these hiding places. And if we get inside the cities, it's just like Hollywood.
Er durchquerte Serbien und erreicht Ungarn. Dort wurde Ali von der Polizei verhaftet und in Gewahrsam genommen.
But the police catched us, the Hungarian police. Then we went to a jail for 2 days. And there was so much bad people and so they are creatures. Because 2 days it's not allowed to eat, it's not allowed to smoke, it's not allowed to do anything. And they are acting with you like you are not a human being.
Um aus dem Gefängnis freizukommen, gab Ali den ungarischen Behörden Fingerabdrücke und ließ sich registrieren. Sein Ziel, nach Deutschland zu kommen, gab er nicht auf. Mit 4 Freunden stieg er in Budapest in ein Taxi und fuhr für 2000 Euro nach Passau in Ostbayern. In Deutschland gelangte er nach Eisenhüttenstadt und ließ sich von deutschen Behörden registrieren. Seit dem 21. Oktober lebt Ali in Berlin-Neukölln. Er engagiert sich als freiwilliger Helfer in der NGO Angehört, als Dolmetscher und ist in beratender Funktion für Flüchtlinge tätig. Diese Organisation setzt sich für das Bleiberecht und die Integration von Flüchtlingen ein.
I went to job center to ask for a new ID and stuff like this to finish my process. Then they told me that you need this and this and this. And one of the things which they want is a bank account. So I went to the bank to ask them for a new bank account. And they told me that you have to bring us a paper from job center, from other place. And they send me to you and you are sending me to them. And I have no time. They are pushing you until before for just few months to do like many things, especially the reunion of the family, that I have a wife in Syria and I have to bring her here.
Weiterhin besteht bei vielen Flüchtlingen eine Sprachbarriere, da viele kein Englisch gelernt haben.
I'm a good English speaker. And as we see today that this Syrian guy who doesn't speak any language and he came and what was he facing? 75 days he didn't earn any money because he doesn't know how to do this and he have how to fix this situation. Where should he go and what's job center mean and what's Ausländer means? So it's something very hard actually. I didn't accept it, that it will be like walls in front of my eyes. And now I have the time limit until 24th of November. Like maybe I will lose some benefits or I will lose something. They will hurt you in a smooth way. Soft killing.
Wie die Zukunft für ihn aussehen soll, hat Ali noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall will er weiterhin bei Angehört aktiv mithelfen und seine musikalische Karriere ausbauen. Sein Eindruck von Deutschland ist positiv, allerdings nicht, was seinen Erwartungen von Demokratie und Freiheit entsprochen hat.
But I found it like there's some kind of controlling in the minds and there's no real freedom. Yeah, and I was disappointed a little. That is, it's a place which all this kind of system maybe or something push you to one way to just like reports. And it's something I didn't accept it actually.
In Berlin fühlt Ali sich willkommen und mag die Berliner Kultur. In einem Appell an die besorgten Bürger will er uns mitteilen:
I'm speaking as a refugee that we are here not to steal any money. We are here to be active in the community. We just ran away from the war. We was good people and we was doing everything well. We, most of us is well educated and we are respectable people. We don't hurt anybody, but the situation and these things which happened just smashed us, and we were forced to go out from our homeland, which we would never leave it. So we are here to start a new life, peaceful life.
Oh God. 18 Jahre König.
Über die Arbeit an dem Projekt Flüchtlingsschicksale spreche ich nun mit Viluen. Hallo und herzlich willkommen, Viluen.
Hallo.
Mich interessiert vor allem, warum habt ihr euch für dieses Thema entschieden?
Also das Thema haben wir erst aus persönlichem Interesse gewählt, weil viele von uns schon aktiv waren beim Flüchtlingshelfen, entweder bei der Ankunft von Zügen in Berlin-Schönefeld mit den Helfern von Trains of Hope oder im Lagesso. Und deswegen haben wir uns für das Thema entschieden. Und dann ist das Thema auch heute mehr als aktuell. Und somit können wir unsere eigene Interesse mit dem Tagesgeschehen verbinden.
Wie genau war denn die Atmosphäre dort vor Ort?
Also in Berlin-Schönefeld war es am Anfang ein bisschen angespannt, weil da waren zwar die Helfer, aber die Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr waren auch anwesend. Und es hat am Anfang jeder seine Sache gemacht, ohne auf den anderen zu gucken. Und nach ein paar Tagen kam es zu Gespräch zwischen Helfern und Beamten. Und mit der Zeit hat sich diese Beziehung verbessert. Und dadurch sind wir in Kontakt zu anderen Helfern gekommen und somit haben wir auch unser Interviewpartner gefunden, der sozusagen der Leiter dieser Helfer ist.
Wie genau ging es dir dabei, in dieser Situation ein Interview aufzubauen und die Leute genau kennenzulernen?
Also es war gar nicht so einfach, vor allem bei einem Thema wie diesem. Aber im Nachhinein hat es trotzdem Spaß gemacht, weil man dann eigentlich den Kontakt zu den Leuten hatte, sowohl die Helfer als auch die Flüchtlinge sind ja Leute, die man nicht jeden Tag am Fernsehen oder im Rundfunk hört. Und es war auch gut, eine andere Perspektive zu bekommen.
Könntest du dir vorstellen, diese erfüllende Arbeit der Flüchtlingshilfe auch in Zukunft weiterzuführen? Und hast du noch zu einigen Flüchtlingen, die du willkommen geheißen hast, Kontakt?
Ja, also zu Ali habe ich auf jeden Fall noch Kontakte. Wir sind jetzt mittlerweile Freunde geworden. Und er hat mich auch einen weiteren Syrer vorgestellt, der noch mit dieser Bürokratie kämpft. Und denen helfe ich noch weiter und das möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft auch weitermachen.
Ali ist ja der Flüchtling, den ihr beispielhaft in eurem Projekt interviewt habt. Wie genau habt ihr ihn kennengelernt und was für einen Eindruck hat er auf euch gemacht und wie findet er Berlin?
Also ich wurde von einer Freundin kontaktiert, die mich gefragt hat, ob ich Ali zur Sparkasse begleiten kann, weil er ein Konto aufmachen wollte. Und ich bin mit ihm dahin gegangen und wir haben das Ganze geregelt. Und er brauchte damals noch Unterstützung für andere bürokratische Sachen und hat mich dann immer angerufen. Und genau so ist es gelaufen.
Super, dann vielen Dank.
Face, need forgiveness.
Eine andere Herangehensweise ans Thema Wahrheit haben Karl Friedemann, Samantha, Marike und Angelika. In ihrem Beitrag präsentieren sie die Welt durch Kinderaugen und gehen im Verständnis von Wahrheit auf den Grund.
Hallo, jetzt wollen wir gleich was machen mit euch.
Kindermund tut Wahrheit kund. Kinderwahrheit, die Welt mit Kinderaugen betrachtet.
Du würdest dich gerne fragen, ob du schon mal den Weihnachtsmann gesehen hast.
Weil, wenn Weihnachten ist, haben wir so Omi, dann kommt er hierher. Und wo wir noch hier sind, ist er erstmal bei Omi.
Weißt du ungefähr, wie der aussieht?
Der hat hier unten ein Bart und einen weiß-roten Malmantel. Dann liegen dann vor dem Weihnachtsbaum die Geschenke. Wir haben hier auch gar nichts, wo er reinkommen kann.
Vielleicht hat er einen Schlüssel.
Mama, jetzt weiß ich's. Der Nikolaus ist der Bruder vom Weihnachtsmann und der Osterhase ist ihr Haustier.
Überrascht ihr Kind sie auch manchmal mit seinen Gedanken, Aussprüchen und Geschichten? Wie selbstverständlich und schnell Fantasie und Wahrheit in der Welt der Kinder miteinander verknüpft werden, ist für viele Erwachsene ein Rätsel. Warum ist es für Kinder manchmal scheinbar unwichtig, ob es sich um Fantasie oder Wahrheit handelt? Wenn dieses Durcheinander der rational-realistischen Weltanschauung der Eltern gegenübersteht, dann entsteht ein Balanceakt für alle Erwachsenen zwischen Belehrung und Verständnis. Hinzu kommt die Erinnerung an die eigene Kindheit, als die Welt ein Abenteuerspielplatz war und Wahrheit von Fantasie dominiert wurde.
Ich erkläre meinem Kind, wie neues Leben entsteht, indem ich ihm erzähle, dass wenn eine Frau und ein Mann sich kennenlernen und sich ganz doll lieb gewinnen, dass sie dann zusammen ein Kind bekommen wollen und dieses Kind dann im Bauch der Mama entsteht.
Also ich erkläre meinem Kind das Thema Tod so, dass wir in letzter Zeit einige liebe Menschen verloren haben, dass auch okay ist, wenn man dann traurig ist, aber dass man denjenigen, den man sehr gerne hatte, halt weiter am Herzen trägt und er dadurch halt weiterlebt.
Ich lasse mein Kind an den Weihnachtsmann glauben, weil ich das selber so erlebt habe und das eine sehr schöne Sache finde. Es hat teilweise auch einen pädagogischen Effekt, weil man da ja doch so ein kleines bisschen sagen kann, der Weihnachtsmann guckt und sieht alles und wenn ein liebes Kind Geschenke haben möchte, dann hilft das manchmal schon ein bisschen, aber an sich finde ich es einfach eine schöne Tradition und ja, deswegen lasse ich mein Kind an den Weihnachtsmann glauben.
Da habe ich das von Anfang an, war das für mich klar, dass ich ihm nicht vorgaukle, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Einfach, weil ich den Sinn da nicht so drin sehe. Wenn er erstmal an den Weihnachtsmann glaubt, um ihm dann Jahre später zu erklären, dass es ihn doch nicht gibt. Nein, mein Kind glaubt nicht an den Weihnachtsmann.
Aber was glauben Kinder? Zum Beispiel, warum der Mond scheint?
Weil das zu den Sternen gehört. Dass die Autos was sehen.
Und warum leuchten die Sterne?
Weil das schön aussieht.
Weißt du, wo du herkamst als Baby?
Von Mama. Aus dem Bauch.
Und weißt du, wie lange die da drin sind im Bauch?
Bis sie zappelt. Wenn ein Mensch stirbt, dann gehen die in den Wasser und dann manche Menschen werden wieder normal und manche bleiben tot und dann gehen die erst eingegraben, dann gehen die in den Wasser und dann werden die in den Himmel. Und die Katzen sind auch im Katzenhimmel.
Mit circa 4 Jahren beginnt man zu lügen. Zu diesem Zeitpunkt verrät man sich noch leicht durch Mimik und Gestik, so wie der Schamesröte im Gesicht und der mitunter zitternden Stimme.
Das Konzept von Wahrheit ist ja abstrakt. Wir sprechen auch von der sogenannten Theory of Mind. Und das ist die Vorstellung, dass Kinder erst einmal lernen müssen, dass andere Menschen genauso wie sie selbst Menschen sind, die eigene Gedanken haben, die eigene Ziele, Erwartungen, Ängste haben.
Mit ungefähr 8 Jahren ist man dagegen schon darin geübt, seinen Gegenüber problemlos zu belügen. Und in diesem Alter entstehen schon komplexe Lügengebilde, die nicht immer so einfach zu durchschauen sind.
Um jemand anders täuschen zu können, wiederum muss ich mir vorstellen können, was die andere Person wahrscheinlich denkt und muss meine entsprechenden Aussagen so steuern, dass ich die Person sozusagen auf eine falsche Fährte locke. Und Das ist eine recht komplexe Anforderung.
Sehr häufig ist es natürlich offensichtlich, weil kleine Kinder gerade sich nicht sonderlich geschickt anstellen beim Lügen. Das heißt, es sind keine professionellen Lügner, sondern erzählen aus der Not heraus eine Unwahrheit.
Aber wenn die Welt der Kinder mit ihrer ganzen Fantasie und eigener Logik auf die kalkulierte, realistische Welt der Erwachsenen trifft, dann prallen auch zwei verschiedene Ansichten von Wahrheit aufeinander. Wie wichtig finden Eltern die Vermittlung von Wahrheit und die Unterbindung von Lügen?
Ich bringe meinem Kind nicht bei zu lügen.
Der Stellenwert Wahrheit bei uns in der Familie ist, glaube ich, schon relativ groß. Wir versuchen unserem Kind schon zu vermitteln, dass es halt immer die Wahrheit sagen sollte, auch wenn es unangenehm ist oder vielleicht sogar Konsequenzen auf sich hat.
Also generell bringe ich meinem Kind nicht bei zu lügen, zumindest nicht gezielt, dass ich mich mit ihm hinsetze und sage, dass er in bestimmten Situationen nicht die Wahrheit sagen soll.
Es gibt ab und zu mal diese Situation, dass unser Kind probiert, uns gegeneinander auszuspielen, indem sie halt sagt, Mama hat mir erlaubt, Schokolade zu essen. Und ich frage dann nochmal gezielt nach, bist du sicher, hat Mama wirklich Ja gesagt? Soll ich sie nochmal fragen? Und dann merkt man halt schon, dass sie dann entweder anfängt zu kichern oder rumdruckst. Also ihr vielleicht noch nicht ganz so bewusst ist, dass das wirklich eine Lüge ist.
Beim Lügen wird das Gehirn sehr beansprucht. Die Wahrheit zu verdrehen und den Gesprächspartner hinters Licht zu führen, benötigt viel Kreativität und zuweilen auch Intelligenz. Während des Lügens wird in einem Teil des Gehirns die Wahrheit gedacht, in einem anderen wird sie gleichzeitig unterdrückt. Wie das Thema aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive gesehen wird, weiß Dr. Bettina Hannover. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaften und Psychologie an der Freien Universität Berlin.
Eltern sind natürlich wichtige Modellpersonen, wenn Kinder beispielsweise beobachten, dass Eltern selber miteinander nicht offen umgehen oder gar ihre Kinder anhalten, etwas Falsches zu sagen, dann kann das natürlich schon auf die Kinder so wirken, dass sie entsprechende Normen selbst entwickeln. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil mir es gerade ein Bekannter berichtet hat. Er hat als Kind die Situation erlebt, dass der Vater abends nach Hause kam und die Mutter gesagt hat, der Junge hat heute was angestellt, gib ihm mal eine Tracht Prügel. Und dann ist der Vater mit dem Jungen im Nachbarzimmer verschwunden und hat gesagt, ich hole jetzt mal meinen Gürtel und schlag mit dem aufs Bett und du schreist bitte, damit die Mutter denkt, ich hätte dich verprügelt. Und er sagte, er hätte den Respekt vor seinem Vater verloren in dem Moment. Was Eltern aber immer beachten müssen, ist das, was wir vorher angesprochen haben, nämlich, dass ein Verständnis dieser doch hoch abstrakten Konzepte erstmal angeeignet worden sein müssen, bevor man Kinder zum Beispiel dafür bestrafen sollte, dass sie gelogen haben.
Paul und Jakob sind Erzieher und haben täglich mit Kindern zu tun. Oft sehen sie sich mit Situationen konfrontiert, in denen die Kinder nicht die Wahrheit sagen. Aber wie geht man damit um, wenn man merkt, dass einen das Kind gerade belogen hat, und zwar nicht aus Höflichkeit?
Es kommt auch vor, dass ich angelogen werde, natürlich. Also sowas zeigt sich dann durch die Körpersprache zum Beispiel.
Zuallererst sollte man halt klärende Gespräche mit den Kindern führen. Natürlich geht es jetzt nicht darum, den Kindern zu sagen, wenn ihr lügt, dann werdet ihr sofort bestraft. Sondern in erster Linie geht es natürlich darum zu sagen, wenn ihr Unwahrheiten erzählt, es sollte euch halt unangenehm sein.
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder sofort merken, wenn die Authentizität nicht gegeben ist.
Natürlich gibt es auch Situationen, in denen die Erzieher die Kinder auch anlügen. So, das muss man ja auch mal so sagen. Wenn man den Kindern beibringen will, ihr dürft aber nicht lügen, es ist natürlich an sich nicht okay, wenn wir in bestimmten Situationen auch nicht wirklich oder auch nicht die komplette Wahrheit sagen.
Ich meine, eine andere Sache wäre natürlich Unwahrheit im Sinne von Fantasie, ne? Wo du dann sagst, hier, gib mir mal den Holzklotz oder so, und dann sagt das Kind, nee, das ist ein Lenkrad. So, du kannst mir nicht das Lenkrad von meinem Schiff jetzt hier wegnehmen. So, das brauche ich doch, das ist eine Steuerkonsole. Wir sitzen alle in einem Boot. So.
Wer mag Kitty dann und treibt ihn immer rum? Wer mag groß sein und ist gar nicht dumm? Wer mag lustig sein und wer macht gerne Spaß? Hat zwei große Ohren und eine kleine Nase. Leo Lausermann, Leo Lausermann, komm zu mir nach Hause.
Frauen reden immer nur über Schminke und Klamotten. Diese und ähnliche Klischees hat doch jeder schon mal gehört. Was ist aber die Wahrheit der Frauengespräche? Und was denken eigentlich Männer darüber? Das hört ihr im folgenden Beitrag von Frey, Fatma und Paulina.
Jede Frau würde sicher gerne wissen, was die Männer über sie denken, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe mich öfters gefragt, was in dem Kopf der Typen so rumschwirrt.
Also hören wir uns das mal an.
Ja, ich möchte jetzt nicht darüber quatschen, aber ich denke, Frauen haben auch eine perverse Ader und ja, quatschen auch mal über Dinge, die jetzt den Jungs so nicht in den Sinn kommt.
Glaubst du, dass sich die Klischees bewahrheiten?
Ja, ich glaube schon, dass sich diese Klischees bewahrheiten mit der Schminke. Ja, weiß ich ja selber, ne? Kehrt es immer wieder mit, hey, ich hab den neuen Lippenstift von Mac. Keine Ahnung, ja, über Jungs quatschen die sowieso den ganzen Tag. Der sah voll süß aus, der hat voll krasse Augen gehabt. Ja, lästern tun die sowieso untereinander, also.
Ja, sind wir Lästerschwestern?
Ja, würde ich schon sagen. Und dann, wenn Frauen sich begrüßen, oh, wie süß du bist, Schätzchen. Wir sehen uns bestimmt das nächste Mal. Dann fängt die Lästerei an. Hast du ihre Haare gesehen? Die waren ja richtig schockig. Und das sind nicht ihre echten Haare, das sind Extension. 100%.
Lass uns mal anhören, was unser tendenzieller Mr. Wright so erzählt.
Let's go. Ja, Sam. Was denkst du, was Frauen wirklich denken? Mein Freund. Schwierig.
Also ich glaube, Frauen reden über Männer.
Denke ich auch,
ja. Über Jungs.
Ja.
Halt wie der aussieht, wie er wohl ist. Wie er auch privat ist, wahrscheinlich. Also im Bett, sag ich mal so. Ja, die reden.
Also glaubst du, wir reden viel über Sex?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
So, dann denke ich, Frauen reden auch noch über Sachen, die Männer nicht mitbekommen sollen. Ich weiß nicht was, ihr seid die Frauen.
Was sagst du zu den Klischees?
Stimmt alles. Eindeutig.
Ich denke auch.
Also ich bin ein Junge, ich schmink mich nicht, aber ich gel mich, also mach meine Haare mit Gel voll und bla bla etc.
Bei Frauen gibt es ja
halt Schminke.
Verschiedene Sachen, ne? Bei uns, so wir haben ja nur zwei Gelsorten und trotzdem quatschen wir 3 Stunden darüber.
So sieht's aus.
Und da kann man sich schon denken, dass...
Lästern tun wir auch so ein bisschen und die Frauen auf jeden Fall mehr.
Ich denke auch.
Was gab's denn noch?
Woran denkt ihr denn, dass das liegt, dass wir mehr lästern? Weil wir uns irgendwie unsicherer sind als Typen? Oder denkt ihr das?
Nee, gar hat nichts damit zu tun. Es hat eher so, die Männer wollen ja immer einen auf hart machen. Ja, guck mal, ich hab dir das sagen, so und so. Und die Frauen ja, guck mal, er ist so. Die reden dann mehr darüber, machen eine Diskussion. Und die Männer wollen eigentlich gar nicht diskutieren und hauen einmal auf so einen Tisch so und denken dann, okay, jetzt ist meine Meinung Nummer 1.
Und was sagst du dazu, dass Frauen sich gegenseitig so versuchen runterzumachen, um bei einem Mann zum Beispiel gut dazustehen?
Das ist Fake-Gesicht einfach. Man sollte so sagen,
dafür gibt es sowas. Bei so Sachen fange ich an.
Aber es ist bei den Jungs genauso. Also selbst wenn wir nur unter Jungs sind, ist es so, dass sich Jungs anders verhalten, wenn wir in der Gruppe sind. Ne? Also Sern ist immer face-to-face, er ist immer direkt. Bei mir ist es ja ähnlich, aber es gibt halt Leute, die sich dann anders verhalten in der Gruppe. Und dann, wenn man privat mit denen ist, dann wieder ein Stückchen anders hin. Und bei Frauen ist es wahrscheinlich genauso. Aber bei Frauen ist es halt noch ein Ticken schärfer, weil die haben so eine hinterhältige Ader. Das war schon im alten Rom so, dass die immer Gift reingeschüttet haben, anstatt die Männer direkt abzustechen. Ja, das war schon immer so.
Ja, aber Frauen wollen sich vielleicht nicht so die Hände schmutzig machen.
Nee, ist ja gar nicht die Hände schmutzig machen. Die wollten auch nicht, dass jemand herausfindet, dass sie es waren. Ja, die haben ihre eigenen Männer umgebracht. Ja, wir machen das. Wenn er mich verletzt, ich steche ihn ab. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ich mache das face to face. Und jeder soll wissen, dass ich es gemacht habe und jeder soll wissen, warum ich es gemacht habe. Bei Frauen, ja, der hat eine andere angeguckt, schütte ich mal kurz Gift rein, der ist gestorben. Ganz einfach. Ja. Keiner weiß warum. Er ist einfach gestorben, er hat einen Herzinfarkt mit 33, keiner versteht es nicht. Aber okay. Kommen wir mal zur nächsten Frage, Sian, würde ich mal jetzt sagen, oder? Was gefällt dir gar nicht an Frauengesprächen?
Was mir gar nicht gefällt?
Ja.
Also, keine Ahnung. Meistens ist es so, wenn so ein Thema anfängt, dann höre ich gar nicht mehr zu.
Also du schaltest einfach immer so ein bisschen ab, so.
Also ich bin andere, ich denke mir irgendwie was aus, aber ich rede gar nicht mit, ich höre auch gar nicht zu. Weil es fängt meistens an mit Lästern. So. Da ist bei mir vorbei.
Echt,
wenn einer lästert, dann werde ich mich so.
Bei mir ist es so, ich versuche mich ab und zu mal einzubinden, so wenn über Mode gequatscht wird und so weiter. Aber ich finde, die Frauengespräche sind ziemlich oberflächlich. Also
sie bleiben so auf einem
Level. Bei Männern, ich will jetzt nicht Männer gut reden, aber bei Männern ist es so, wenn wir in der Gruppe sind, wir gehen so in die Tiefe so. Wir reden dann über Gott und die Welt, über Leben, über Zukunft. Was könnte man. Okay, Frauen reden auch über Zukunft. Ja, mein Mann wird später reich. Okay, ja, aber so, über sowas reden wir nicht. Also wir sind realistisch, wir wissen schon, was in der Zukunft passieren wird. Und wir haben einen strikten Plan im Kopf. So. Bei Frauen weiß ich nicht. Die sind mit viel
zu okay, Frauen haben auch Plan und ja, so und so, aber ihr seid, aber ihr quatscht zu viel manchmal. Ja. ich sag jetzt ihr, weil ich meine damit die Frauen. Ne? So.
Die Allgemeinschaft.
Und wie sind Frauen so zu euch? Sind die immer so voll sensibel und teilweise auch ein bisschen so schüchtern oder so zu euch und wollen immer so einen auf süß machen? Oder sind
ja,
die,
auf jeden Fall.
Okay, also sind die jetzt nicht so wie bei Frauen? Also die halten sich schon anders, wenn sie mit Männern zusammen sind, habt ihr auch das Gefühl?
Bei einigen nicht, bei
anderen. Also, glaubt ihr,
ich kenne ein paar Mädchen, die sind einfach nur eine Puppe. So. Ja. Die machen oh und hier und da und so richtig so. Die
verstellen auch ihre Stimme und so.
Immer, genau. Das kann ich gar nicht leiden.
Hi.
Genau, sowas.
Könnten wir gleich einen YouTube-Blog aufmachen. Also
kann ich gar nicht leiden.
Ja.
Sei einfach du selbst.
Was würdet ihr so wollen, worüber Frauen reden sollten? Was würde euch so daran gefallen?
Also mir würde es gefallen, wenn...
Was gefällt euch gar nicht so?
Also gar nicht gefallen, weiß ich nicht, aber was mir gefällt, kann ich sagen, ist, wenn eine Frau weiß, was sie will, dass sie schätzt alles, was sie kriegt, was sie hat, dass sie alles schätzt und liebt und dass sie es auch zeigt.
Das war richtig schön.
Ja, das war richtig schön.
Darf ich kurz mal an?
Ja,
das war richtig.
Hört's auf, Mann.
Das war richtig süß.
Könnte es sein, dass Frauen und Männer verschiedene Verhaltensweisen bei Gesprächen aufweisen?
Es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Männer, die einen auf weiblich tun und Frauen, die einen auf männlich tun. Deswegen so. Kann man nicht so pauschal sagen.
Also mittlerweile gibt es ja nicht nur weiblich und männlich. Es gibt ja noch so dazwischen und einmal ein bisschen daneben. Also es gibt... Also weißt du, was ich meine?
Ja, metrosexuell und
das ja, andere... Ja, also es gibt so
ein bisschen... Der andere hat mehr Haare als ich. Ich
genau.
Das schon, ne? Das ist echt
abartig.
Ich möchte da im Sommer da keine Stoppeln sehen. Das muss... Ne?
Ja.
Das muss gewachsen
werden. Das muss haarig sein.
Das muss gewachsen werden. Nicht mal rasiert, gewachsen.
Alles muss weg.
Ja, alles. Ich wachse mir sogar alles. Deswegen... Das muss so sein. Fatma, das war mir jetzt gerade sehr unangenehm. Was denken Sie, weswegen Frauen nicht erzählen, worüber sie wirklich reden? Ja, das ist so eine Sache. Ich denke, wir denken dann, dass die Frauen halt, wenn sie jetzt über perverse Sachen reden, dann halt Schlampen sind. Oder die Frauen denken, dass wir das dann denken würden. Und deswegen machen sie das dann nicht, damit sie nicht so versaut rüberkommen. Ich weiß, dass sie es machen. Ich bekomme es auch ab und zu mal mit. Aber ich sag nichts dazu. Weil ich denke, Männer sind auch teilweise pervers, wenn sie untereinander sind. Ja.
Mann, ich bin ehrlich.
Ja.
Was sie reden, was wir nicht wissen sollen,
ja.
Also ich sag's auch, weil ich mal Erfahrung habe. Das sind so Sachen wie, komm mal mit raus, warum? Ja, oder komm mal mit auf Klo, es hat einen Grund. Erstmal machen die beide gegenseitig Schminke, aber Grund, nein, nicht Grund. Immer was passiert, Nummer eins, wenn eine Frau sagt, ja, ich kann dir nicht sagen, sie hat gefurzt oder sie war kacke. Ich bin ehrlich, ist wirklich so. Ist bei den meisten Frauen so.
Weltklasse.
Jetzt wisst ihr aber zumindest, wie so Frauen manchmal still und komisch werden, wenn sie vom Klo kommen.
Jetzt komme ich zu den Damen und mal sehen, was die so über sich selbst sagen.
Also, ich finde nicht, dass Frauen immer nur über Schminke reden. Wir unterhalten uns auch über die Uni oder über Politik.
Was denkst du denn über andere Mädchen? Fällt dir mal so eine Situation ein, wo andere über jemanden geredet haben?
Nur wenn die irgendeinen Streit hatten. Dann
okay.
Sagen die so, oh, die ist echt gemein und so.
Und worüber redet ihr sonst so? So was so passiert bei euch oder so was im Kindergarten oder so teilweise los ist oder in der...
Also wir erzählen auf jeden Fall immer von den alten Zeiten.
Mhm. Und zu den alten Zeiten haben wir noch eine interessante Geschichte für euch.
Frauen reden sehr viel über Dinge. Ich kann dir nur eine Geschichte erzählen, was wir wirklich immer Frauen reden. Wir waren so 5 Frauen, die haben Urlaub gemacht, waren in Istanbul. Und wir haben nur Mist gebaut. Und Mist gebaut heißt so, wir haben perverse Sachen gemacht. Jetzt Spiele, wie man steht, wie man redet, wie die Männer sind und so. Und wir haben auch viel über Sex erzählt, wie Frauen unter sich mit ihren Männern Sex, ob sie zufrieden sind oder nicht. Das reden sehr viel, viele Frauen reden sehr viel darüber. Und wir machen auch den Männern, denjenigen jetzt von Freunden, die Männer, die erzählen uns, wie die Männer so sind, haben wir also nachgestellt und so nachgemacht. Und so. Auch schon oft gemacht. Ja, das haben wir sehr oft gemacht und wir reden wirklich sehr viel. Wenn wir zu unzufrieden sind oder wenn man Probleme mit den Männern hat, warum die so sind, redet man darüber. Oder man lästert über Frauen, die man nicht mag oder an dem nichts gefällt und so. Mit meinen Mädels, wenn wir sitzen, wir reden über Probleme, wir helfen uns gegenseitig oder wir reden über, wenn Leute, Freunde mit ihren Männern Probleme hat oder keinen Sex mehr haben und so, dann erzählen wir, ihr macht das so, versuch es doch so oder so. Mhm. Und
aber denkst du denn, dass du Klischees sich bedienen, dass man halt viel über Typen und Schminke und sowas redet oder eher so über Schminke und sowas?
Nee, über Schminke und so reden wir überhaupt gar nicht.
Ja, okay.
Nee, also jetzt Klamotten, Schminken, oh, der Typ gefällt mir. Und okay, wenn wir mal weggehen und so sagen, oh, auf der Straße jemanden sehen, oh, der ist ein Traum,
ja.
Der sieht ja gut aus und so. Das macht man halt, aber das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sagt, oh, jetzt muss ich ihn anbaggern oder so. Oder wenn wir mal tanzen gehen und so. Flirten wir alle Frauen? Das ist halt so, wir flirten alle, aber geben meistens nicht zu.
Ja.
Und wenn die Männer mal flirten, dann ist eine Frau auf 180.
Ja.
Das ist immer so.
Als wir mal draußen waren, also jetzt darüber haben wir uns wirklich ziemlich kaputt gelacht, war es halt so, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und meine Freundin hat manchmal so einen richtigen Dachschaden. Und dann hat sie auch keine Hemmungen und so. Dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und es war halt ziemlich voll. Und sie hat dann einfach irgendwelche Ärsche so angefasst.
Die Jungs haben euch Frauen noch eine letzte Nachricht mitzuteilen.
Ich finde euch Weltklasse.
Nee, ich finde... Also ich finde es erstmal schön, dass es Frauen gibt.
Ja, Wanda.
Wenn es Frauen nicht gäbe...
Hätte alles keinen Sinn irgendwie. Ja. Seid direkt, ehrlich, hört auf, so viel zu lästern.
Ja.
Seid vernünftig, nicht zu jedem Mann gehen, sondern sucht euch eine Person aus und versucht es mit der, mit dem.
Wenn ihr wirklich einen Jungen mögt oder ihr merkt, okay, ihr wollt was von ihm, dann zeigt es ihm auch. Nicht, dass er dann denkt, ihr wollt dann nichts von ihm und seid viel zu schüchtern. Ihr müsst auch mal den ersten Schritt machen.
Und an die Frauen da draußen, ich habe mich schon etwas wiedererkannt und ihr?
Die letzte Gruppe hat sich mit dem Thema Höflichkeitslügen beschäftigt. Hierzu haben René, Johanna und Charlotte verschiedene Beispiele gesammelt.
Ich habe neulich gelogen. Ich habe erzählt, dass mir die Hose meiner Mutter gefiele. Also das entsprach überhaupt nicht der Wahrheit. Und dann zog sie sie an, als sie mich in Frankreich, also diese Hose, als sie mich dann in Frankreich besuchte. Und ich war entsetzt. Und dann war sie entsetzt darüber, dass ich entsetzt war.
Wann lügt man aus Höflichkeit? Was bewegt uns dazu? Sind Höflichkeitslügen in der Gesellschaft ein No-Go? Oder merken wir schon gar nicht mehr, wenn wir schwindeln? Diese Fragen haben wir uns gestellt. Wir haben versucht herauszufinden, wie Studenten darüber denken. An der Freien Universität Berlin haben wir Studenten zwischen 20 und 32 Jahren befragt. Bei unserer ersten Frage ging es um konkrete Situationen, in denen aus Höflichkeit gelogen wurde. Thoren studiert Filmwissenschaft und hat sich an folgende Situation erinnert.
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass eine Freundin von mir, die nicht in Berlin studiert, nach Berlin kam zu Besuch und dann halt den Abend was unternehmen wollte und ich ihr dann gesagt hätte, dass ich leider keine Zeit hätte, was ja auch nur bedingt wahr war, und den Abend dann einfach für mich alleine zu Hause verbracht habe.
Der 32-jährige Sascha berichtet von einem Ereignis mit seiner Freundin.
Das war, wo meine Freundin beim Friseur war und wiedergekommen ist. Und dann habe ich ihr gesagt, die Frisur sieht super aus. Eigentlich sah sie nicht so gut aus, aber... Also die Frisur. Meine Ex-Freundin sah gut aus, aber die Frisur nicht.
David hingegen hat eine unbekannte Person angelogen.
Die Restaurantbesitzerin fragt, ob es geschmeckt hat. Und mir hat es nur so geht so geschmeckt. Ja, habe ich gesagt, ja, hat mir geschmeckt. Dann ist sie weggegangen und dann habe ich zu mir selber gesagt, ja, aber nicht ganz so. Damit ich noch ein reines Gewissen habe. So.
Wir wollten dann wissen, aus welchem Grund man aus Höflichkeit lügt. Häufiges Motiv für eine Höflichkeitslüge ist Faulheit und Bequemlichkeit.
Es hat auch ein bisschen was mit dem Zeitaufwand zu tun. Ne? Wenn du jemand jetzt sagst, okay, du siehst nicht so gut aus oder deine Frisur sieht nicht so gut aus, dann musst du es erstmal erklären. Und wenn du einfach sagst, ja, es sieht gut aus, dann ist das Gespräch quasi beendet.
Ein anderer Grund ist die andere Person nicht verletzen zu wollen.
Weil ich ihn nicht enttäuschen wollte.
Nur um irgendwie eine andere Konfliktsituation zu vermeiden.
Man versucht dem Konflikt auf jeden Fall mehr aus dem Weg zu gehen.
Außerdem wollten wir erfahren, wie man sich während des Lügens fühlt. Ist einem unbehaglich zumute? Oder aber lügt man mit reinem Gewissen? Uns hat außerdem interessiert, wie authentisch die Studierenden sich selbst beim Lügen empfanden. Wie kam es beim Gegenüber an? Wurde die Lüge abgekauft? Hier gingen die Meinungen sehr stark auseinander. Wir haben festgestellt, dass die Situation, in der gelogen wurde, eine große Rolle spielt. Darüber hinaus scheint es relevant zu sein, ob man sich für einen guten Lügner hält oder nicht. So glaubt Johanna zum Beispiel, schlecht zu lügen und dies dem Gegenüber auch zu vermitteln. Thoren hingegen hat weniger Skrupel und glaubt daher, die Lüge gut verstecken zu können.
Also sie hat es positiv aufgenommen. Also ich meine, das ist ja klar, dass man nicht immer kann oder auch nicht immer möchte. Und solange man das nett verpackt, denke ich, ist auch nichts dabei.
Also ich bin ein relativ schlechter Lügner, von daher denke ich, dass ich nicht, also sehr authentisch rüberkomme und mir die Lüge in dem Moment eher weniger abgenommen wird.
Klar, also man fühlt sich schon unglaublich schlecht und fragt, warum man nicht einfach gesagt hat, dass man irgendwie zu müde war oder so.
Und ich denke, solange man das ganz simpel hält und das schön oberflächlich und generell macht, dann... hat damit auch keiner ein Problem, dann erkennt man das so als Höflichkeitslüge, denke ich, und dann ist das okay.
Ich glaube, dass ich ziemlich gut lügen kann, ja.
Ja?
Ja. Okay. Doch, ich glaube, dass ich, wenn ich nicht zu viel drüber nachdenke, gut lügen kann, ja.
Zuletzt ging es um die gesellschaftliche Akzeptanz der Höflichkeitslüge. Sind Höflichkeitslügen ohnehin ein fester Bestandteil unseres Alltags? Oder aber gelten sie als verpönt und unangebracht? Auch hierzu gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Für Sascha zum Beispiel gehört die Höflichkeitslüge zum deutschen Knicke dazu, wie er sagt. David hingegen findet, dass Ehrlichkeit schon immer die aufrichtigere und elegantere Lösung war. Ausschlaggebend für die Interviewten ist ebenso, wie schwer die Lüge ist und die damit verbundene Konsequenz.
Und ich glaube, manchmal verletzt du Leute weniger. Es geht ja um Schadensbegrenzung auch öfter. Die Frage ist ja, muss ich jetzt immer den Moralpostel spielen und zu einem sagen, ja... Ich muss immer die Wahrheit sagen, oder mache ich das manchmal vielleicht auch, um andere zu schützen oder mich zu schützen?
Ja, also ich glaube, es ist akzeptiert. Ne? Okay. Gehört auch so zum Knick oder so, dass man dann nicht immer die Wahrheit sagen kann quasi.
Wir werden ja an der Uni oft dazu angehalten, eigentlich Höflichkeitslügen zu gebrauchen, zum Beispiel, wenn es darum geht, das war das Referat gut oder schlecht. Mhm. Und wir dann alle irgendwie heucheln, auch wenn es ein schlechtes Referat war und sagen, keine Ahnung, ja... war nett, du hast schön frei geredet und dann kommt das große Aber und man will eigentlich nur Kritik äußern, aber man aus Höflichkeit lügt man vorher noch ein bisschen.
Die Deutschen, die sind ja schon auch dafür bekannt, dass sie sehr penibel sind, auch irgendwie sehr strukturiert und also ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß nicht, dass es auch so ein länderübergreifendes Ding ist, dass es irgendwie überall vorkommt, dass es nicht unbedingt jetzt mentalitätsspezifisch ist, sondern dass es auch in anderen Ländern so sein wird.
Die 21-jährige Abby Kim ist Austauschschülerin aus den USA. Sie erzählt uns, dass sie schon häufiger Dates zugestimmt habe, um einen Verehrer nicht zu verletzen, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht gehen wollte.
I think like hanging out, like if a guy asks me to dinner, I'll usually say yes, because I don't want to be rude. When I sometimes I'd really rather not go.
Abby hat vor allem von den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und Amerika berichtet und kam zu folgendem Schluss.
Coming to Germany and noticing the cultural differences, I feel like people are very direct here. But yeah, I think German people, and maybe just like Northern Europe in general, I found is like much more direct, but it's easy. It's good.
Als wir sie fragen, was sie ganz grundsätzlich vom Lügen aus Höflichkeit hält, unterscheidet sie ganz klar zwischen nett sein und dem vorsätzlich Lügen. Die Wahrheit zu erzählen hält sie aber definitiv für praktisch.
Oh my gosh, so much more convenient. I would so much rather have someone just directly say what they mean than be nice about it.
Okay.
And go all around and not say what they mean. I think it's okay to be nice to people. Like I think as long as you're not lying to someone and being like really false about it, I think there's a difference between like lying to someone or just being kind.
Die vielen unterschiedlichen Antworten waren auch für uns persönlich aufschlussreich. Besonders interessant war es zu sehen, wie sehr die Meinungen auseinandergehen. Zum Lügen gibt es doch mehr Einstellungen, als wir gedacht hätten. Denn wie David so schön sagt...
Weißt du, deswegen sage ich nein. So, von daher, Ehrlichkeit kann nicht schaden, außer wenn es um Lebensgefahr geht. Das kann... Ja, das muss man immer speziell abschätzen, glaube ich. Ich glaube, es ist völlig okay. Auf der anderen Seite plädiere ich total für Ehrlichkeit und das in totalen, simplen Alltagssituationen, wo Leute denken, dass es eigentlich den anderen verletzen würde.
Ich glaube auch, dass viele Höflichkeitslügen einfach schon so total konventionalisiert sind.
Da kann man aber rausbrechen.
Ja, klar.
Indem man keine Angst vor der Wahrheit auch hat, glaube ich, in vielen Sachen so, ja. Einfach sagt, ja, sorry, ist meine Meinung, aber warum sollten wir uns jetzt beefen, so, weißt du?
Okay.
Ja, also es ist ganz Mut zur Lücke und Mut, gesellschaftliche Konventionen zu brechen. Das ist mein Abschlussstatement.
Okay.
Weil du wirst sehen, wir werden weiterleben. Wir leben weiter dann.
Wir würden gerne von der Gruppe wissen, wie sie den Lügen auf die Schliche gekommen ist. Dazu haben wir uns Charlotte ins Studio eingeladen. Hallo.
Hallo.
Charlotte. Wie offen waren eure Befragten in den Interviews und wie viel wurde preisgegeben oder musstet ihr sie erst aus der Reserve locken?
Also ich muss sagen, dass es eigentlich erstaunlich einfach war und die Befragten eigentlich von Anfang an sehr schön aus dem Nähkästchen geplaudert haben, sodass wir eigentlich da nicht so viele Probleme hatten. Wir hatten halt nur so ein oder zwei Befragte, die wir eigentlich so komplett rausgenommen haben, weil wir das Gefühl hatten, dass denen auch einfach die Interviewsituation sehr unangenehm war. Und bei dem Rest ging das eigentlich ziemlich gut. Und es kam dann auch ziemlich authentisch rüber.
Seid ihr auf irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also wir sind ja noch keine Profis in dem Sinne und haben jetzt keine Sprecherausbildung. Von daher fiel es uns schon gerade bei den Beiträgen, also bei den Zwischenbeiträgen schwer, die Betonung irgendwie einigermaßen flüssig zu halten und und während der Interviews ist uns halt aufgefallen, dass wir sehr viel selbst auch kommentiert haben, so irgendwie mit ja, genau oder stimmt, und das mussten wir dann am Ende halt alles rausschneiden. Das war relativ aufwendig und und die Formulierung der Fragen am Anfang war auch nicht so einfach.
Ihr habt ja am Anfang gewisse Ziele angestrebt. Sprich, ihr wolltet auf eine bestimmte Erkenntnis oder Schlussfolgerung hinaus. Inwiefern sind eure Erwartungen Realität geworden?
Also wir waren da von vornherein eigentlich ziemlich offen und haben uns eigentlich wirklich nur die Interviewfragen festgelegt und haben jetzt aber in Bezug auf die Antworten eigentlich versucht, nicht zu hohe Erwartungen zu stellen und haben dann im Prinzip am Ende die Interviews an unsere Zwischenbeiträge dann angepasst, sodass wir dann ein rundes Bild hatten.
You have me sitting in my backyard, finally indulging in the finer art of chill.
puppy's home. Only responsibility is to get home. I'm gonna try to be original. Make a good impression on all people.
Das Hörfunkprojekt hat viele verschiedene Einblicke auf das Thema Wahrheit geboten. Und nun zum Abschluss hören wir noch ein paar Stimmen, wie die Studenten diese Arbeit am Projekt empfunden haben.
Ja, bei dem Projekt habe ich vieles über die Schnitttechnik erfahren. Also wenn in diesem Beitrag irgendetwas fällt oder sich überschneidet, das ist mein Fehler. Und ansonsten würde ich sagen, das hat mich ziemlich viel beigebracht. Und jetzt habe ich schon eine Vorstellung, was ist eigentlich ein Radio, was ist die Arbeit beim Rundfunk. Und trotz der Schwierigkeiten kann es schon manchmal sehr spannend sein.
Ja, durch die Arbeit an dem Projekt hat man das erste Mal wirklich einen Praxiseinblick im Studium bekommen. Und ich muss sagen, dadurch habe ich jetzt einen viel größeren Respekt vor allen Leuten, die im Radio arbeiten und das alles produzieren, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, was für ein riesiger Aufwand das ist und wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Und ja, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Man hat neue Erfahrungen gemacht, man hat sich selber mal ausprobieren können und ein bisschen kreativ werden können, was auch nicht allzu häufig sonst in einem theoretischen Studium vorkommt. Und auch die Themen konnten wir uns selber gut auswählen und auch ein bisschen Spaß damit haben, wie wir ja zum Beispiel Kinder interviewt haben oder ja andere Gebiete uns ausgesucht haben.
Silver that all over
Dampflake.
Von John Wood und wurde auf der Website learningmusicmonthly.com unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht.